ne Pfanne, Pfanne, Knödel, danach steht mir heut der Sinn. Danke, Knödel, liebes Mädel, geh mir nicht mehr aus dem Schädel, weil ich dabei glücklich bin.
Schon frühmorgens, wenn ich aus dem Schlaf erwache, denk ich, Pfanne, Knödel sind ne runde Sache.
Darum, Pfanne, liebes Mädel, lieber Schatz,
mach mir Pfanne, Pfanne, Knödel, bis ich Platz.
Pfanne, 98% aller Deutschen wissen, was das Wort Pfanni bedeutet.
Pfannikartoffelpuffer, Pfannikartoffelknödel, Pfannikartoffelpüree, Pfannikartoffelchips.
Pfanni steht zum einen für die Geschichte einer bayerischen Handwerker- und Unternehmerfamilie, deren Wurzeln bis in die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg zurückreichen. Pfanni steht zum anderen für eine Revolution in den deutschen Küchen während der goldenen Zeit des Wirtschaftswunders.
Darum Pfanni, liebes Mädel, lieber Schatz,
mach mir Pfanni, Pfanni, Knödel, bis ich Platz.
Mach mir Pfanni, Pfanni, Knödel, bis ich Platz.
Und dann gibt es noch unzählige kleine, mehr oder weniger nostalgische Pfanni-Geschichten. Erinnerungen an das Schild am Lebensmittelladen um die Ecke, das Hunden den Zutritt verwehrte.
Gerne warten wir, Frauchen kauft ihr Pfanni hier.
Erinnerungen an die winzigen Pfanni-Pakete für die Kinderkaufläden. An Lastwagen und Güterwaggons mit dem Pfanni-Emblem für die Modelleisenbahnanlage. An den Pfanni-Chipsi-Frischdienstwagen, der das salzige Knabberzeug lieferte. Oder an frühe deutsche Fernsehwerbespots.
Dann rührt man das Pfanni ins Wasser nur hinein. Kein Waschen, kein Schälen, kein Reiben. Oh, wie fein! Der Teig bleibt zum Quellen ein paar Minuten stehen. Dann kann es nicht fehlen, wie steht die Knödel schön. Der Hausfrau macht es Spaß.
Keine Frage, Pfanni ist ein Stück deutscher Kulturgeschichte.
Pfanni Knödel, Pfanni Knödel, Knödel, ja, die schmecken.
Pfanni und die Kartoffelrevolution. Wie ein bayerisches Familienunternehmen Kochgeschichte schrieb. Von Markus Metz und Georg Seslen.
Die Familie Eckhardt, ursprünglich ansässig im mittelfränkischen Emskirchen, muss ein starkes Gen für Geschäftstüchtigkeit vererbt haben. Generation um Generation mehrte seit dem Dreißigjährigen Krieg als Bäcker, Brauer, Wirt und Müller Reichtum, Besitz und Einfluss. Und man hatte in dieser Familie gelernt, mit der Zeit zu gehen. Als 1865 die Gründung der Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg zur Schließung der einträglichen Posthalterei führte, entschloss sich ein Teil der weit verzweigten Familie zu einem Neuanfang. Johannes Eckhardt ging in die bayerische Hauptstadt. 1868 gründete er in München eine der ersten Konservenfabriken in Deutschland.
Johannes Eckhardt, Fruchtsäfte und Konservenfabrik, königlich bayerischer Hoflieferant.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte der französische Koch und Konditor Nicolas Appert herausgefunden, dass Lebensmittel nicht verderben, wenn sie erhitzt und in einem luftdicht verschlossenen Behälter verpackt werden. Es sollte freilich noch beinahe 50 Jahre dauern, bis Appert's Konservierungsverfahren der Durchbruch gelang. Auf der Londoner Weltausstellung von 1851 konnten sich Besucher davon überzeugen, dass Lebensmittel aus einer 38 Jahre alten Konservendose immer noch genießbar waren. Konserven kamen in Mode. Adelige und reiche Bürger protzten damit, festliche Mahlzeiten abzuhalten, deren Zutaten ausschließlich aus Konserven stammten. Und 1867 wurde der französische Chemiker Louis Pasteur auf der Weltausstellung in Paris für seine Methode ausgezeichnet, flüssige Nahrungsmittel durch Erhitzen zu konservieren. Für den Erfolg der Eckhardtschen Konservenfabrik spielte das Militär eine entscheidende Rolle. Der deutsch-französische Krieg 1870-71 brachte Johannes Eckhardt auf die Idee, Gemüse zu konservieren. Er kaufte Ländereien, um von Lieferungsschwankungen unabhängig zu werden. Im Ersten Weltkrieg prosperierte das Unternehmen dank der Fleischkonservierung. Eine halbe Dose Fleischkonserve, etwas Dörrgemüse und ein Stück Maisbrot. Das war 1918 die Tagesration für einen deutschen Soldaten.
Der Erste Weltkrieg war verloren und der Hauptkunde, nämlich das Militär, war auch weg. Also mussten wir wieder von neuem anfangen.
Barbara Kosler, ehemalige Pressesprecherin der Firma Pfanny, leitet heute das Pfanny-Museum am Münchner Ostbahnhof.
Dann haben sich die beiden Brüder, also die Konservenfabrik wurde dann von den Söhnen des Gründers weitergeleitet und diese beiden Brüder haben sich dann getrennt. Und der Otto Eckhardt, der eine Bruder, der hat dann einen Lebensmittelgroßhandel und Lebensmittelfabrikation aufgemacht. Das ging dann so unter dem Zeichen der Gulaschkanone. Und da hat man dann natürlich auch wieder einen Hauptabnehmer gehabt für diese Sachen, nämlich auch wieder das Militär.
1932 gegründet, spezialisierte sich die Firma Otto Eckhardt auf Großküchen. Sie belieferte die Arbeitsdienstlager, die der Stahlhelmbund der Frontsoldaten, die Caritas und die Nationalsozialisten gründeten, um junge Arbeitslose von der Straße zu holen. Und sie belieferte auch geheime Militäreinheiten, zuerst noch getarnt als Arbeitsdienste, sowie bald die neue Reichswehr.
Im Großhandel stellten wir uns nun ganz auf die Belieferung der Küchenverwaltungen der Wehrmacht um. Mein Vater machte den inneren Betrieb, während ich die Kunden besuchte. Bald stellten wir für das 13. Armeekorps Herrn Motschieder ein und nach der Besetzung Österreichs zwei Herren für die dortigen beiden Armeekorps. Später hatten wir auch für das 7. Armeekorps einen eigenen Vertreter, Otto Wesch, der im Kriege vielfach als Organisator von mir eingesetzt wurde, zum Organisieren von Bezugsscheinen, Kohlen und allem Möglichen.
So erinnert sich Werner Eckhardt, der nach dem Tod seines Vaters 1942 die Firma weiterführte. Im Zweiten Weltkrieg wurde die gesamte Produktion in den Dienst der Wehrmacht gestellt. 10 Tonnen Gemüse und Kartoffelfrischware konnten täglich in der Münchner Firma im Lindwurmhof getrocknet und verpackt werden.
Trockenware allein konnte der kämpfenden Truppe tief nach Russland nachgesandt werden. Deshalb konnte ich auch in den schlimmsten Kriegsjahren unsere Stammarbeiter UK, das heißt von der Wehrmacht befreit, gestellt erhalten. Georg Kastenmeier holte ich einmal sogar von der abrückenden Truppe zurück.
Zum zweiten Mal hatte sich ein Eckhardt-Konservenunternehmen ganz in den Dienst von Militär und Krieg gestellt. Zum zweiten Mal geriet es nach einem verlorenen Krieg in Existenznot. Aber man war vergleichsweise rasch wieder im Geschäft.
Die amerikanische Militärregierung brachte ein Gesetz heraus, dass Parteigenossen keine Firma leiten können. Bevor uns ein meist böswilliger Treuhänder aufoktroyiert wurde, haben wir längst in einer Gesellschaftsversammlung mich abgesetzt und als Geschäftsführer ab 1. Oktober 1945 unseren Kommanditisten Karl Röchling eingesetzt. Unser Betriebsfragebogen war blütenweiß. Schon einige Monate später war ich entnazifiziert und vom Gesetz nicht betroffen und konnte daher die Geschäftsführung wieder übernehmen. Wir erholten uns langsam von den Wirren des Kriegsendes und der Besetzung durch die Amerikaner. Werner Eckhardt, in der von seinem im Juni 2016 verstorbenen Sohn Otto verfassten Unternehmensbiografie Pfanny, mein Leben.
Nun, so schien es, war die Zeit reif für einen zivilen Markt. Einen Markt, der völlig neue Bedingungen bot. Wenig Wohnraum und kleinere Familien, fleißige Menschen und die Sehnsucht nach ein bisschen Freiheit oder wenigstens Freizeit. Was die Nahrungsmittel angeht, wollten es die modernen Westdeutschen der 50er Jahre schnell, unkompliziert, haltbar, überall erhältlich.
Wir hatten vom Kriege her die Erfahrungen in gemahlenen Trockenkartoffeln, welche damals Kartoffelbrei geben sollten. Dieses Mehl nun, gemischt mit Soja und Stärke, ergab den ersten Kartoffelpuffer. Die Mischerei konstruierte unser Schlosser Lamar. Sie bestand aus einem neuen rotierenden Benzinfass. Pfanny war geboren.
Im September 1949, gerade mal ein Vierteljahr nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, präsentierte Pfanny das erste Produkt und wäre damit beinahe auch gleich wieder untergegangen.
Aber oh weh, das Soja in Pfanny hielt sich nicht. Die Ware fing nach wenigen Monaten an schlecht zu schmecken und manch lieber Verbraucher erreichte nur noch mit Mühe und Not das Örtchen, zu dem auch der Kaiser zu Fuß ging, in unserem Fall rannte. Was war zu tun? Anfangs nahmen wir die Ware wieder zurück. Später konnten wir es einfach aus finanziellen Gründen nicht mehr.
Die Firma stand vor dem Aus. Grundstücke mussten verkauft werden. Doch im zweiten Anlauf gelang es schließlich, das verlorene Vertrauen des Handels wiederzugewinnen. Das gefährliche Soja wurde aus der Rezeptur verbannt. Und Pfanny bot gleichsam ein Wundermittel an, das sich je nachdem, wie viel Wasser man zugibt, entweder in Kartoffelpuffer oder in Knödel verwandelt.
Dieser Kartoffelpuffer war eigentlich so eine kleine Mehrzweckwaffe, weil auf der Packungsrückseite stand eben zunächst, wenn Sie weniger Wasser nehmen, dann können Sie da auch Knödel draus machen. Und da hat man dann also Packungen gemacht. Auf der einen Schauseite stand Kartoffelpuffer und auf der anderen Schauseite stand Kartoffelknödel. Und daraus, aus diesen Kartoffelpuffern, weil das das erste Produkt war, erklärt sich eben auch der Name Pfanny. Ein Kartoffelpuffer wird in der Pfanne gemacht. Und in Bayern macht es halt gerne mal die Fanny oder das Pfannerl. Und die Fanny mit der Pfanne ergab dann das Wort Pfanny. Und das war so einprägsam und hat so gut geklungen, das haben die Leute auch gemocht. Und deshalb ist dieser Markenname also sehr schnell sehr bekannt und beliebt geworden.
Nachdem die Risiken und Nebenwirkungen des neuen Produkts ausgeschaltet waren, erforderte es erhebliche Mühe, die deutschen Hausfrauen davon zu überzeugen, dass das Pulver in den Schachteln mit dem Pfanny-Logo auch wirklich von echten Kartoffeln stammte. Daher genügten die üblichen Formen der Werbung nicht. Es musste den Menschen vor Ort demonstriert werden, wie das neue Wundermittel hergestellt und wie es zubereitet wird. Dazu dienten zum einen Werksführungen, zum anderen die Pfanny-Werbebusse mit eingebauter Demonstrations- und Probierküche, die rasch zur Attraktion wurden und die zu einer ganz besonderen Form der Kundenbindung verhalfen.
Kartoffeln holen, Kartoffeln schälen, Kartoffeln schneiden, Kartoffeln reiben.
Pfanny macht's für Sie.
Pfanny macht's für Sie. Alle Mühe und Arbeit mit der guten alten Kartoffel nimmt Ihnen Pfanny ab.
Pfanny macht's für Sie.
Überhaupt, die Werbung war für den Erfolg von Pfanny besonders wichtig. Man nutzte jede Gelegenheit, sich präsent zu machen. In Bild, Text und Ton machte man Pfanny zu einem Teil der neuen Gesellschaft mit ihren kleinen und großen Glücksversprechungen. Durch Pfanny ließ sich etwa das Eheglück sichern.
Der Duft ihm in die Nase steigt, die Hausfrau stolz auf Pfanny zeigt.
Dank Pfanny ließ sich auch Zeit für Kultur, Bildung und Unterhaltung freischaufeln.
Viel Zeit für gute Bücher hat jede Hausfrau durch Pfanny. Ein vorzügliches Naturprodukt für Kartoffelknödel, Reibekuchen und viele andere Gerichte.
Und auch der Urlaub auf dem Campingplatz war dank Pfanny gerettet.
Frau Unsinn ist von früh bis spät vor ihrem Campingzelt am Kochen. Und das moderne Grillgerät verschafft ihr saure Urlaubswochen. Doch nebenan die schlaue Fanny kann einmal richtig Dame spielen. Sie kocht im Handumdrehen mit Pfanny und kann dann in die Sonne schielen.
Das Wort Pfanny in der charakteristischen, dynamisch schrägen Schreibweise, glückliche und zufriedene Gesichter, wenn auch nach heutigen Maßstäben von meist etwas übergewichtigen Menschen, die Motorisierung und Beweglichkeit der modernen Gesellschaft, das bildete in diesen Jahren eine Einheit. Und man zeigte sich höchst erfinderisch dabei, diese frohe Botschaft zu verbreiten. Barbara Kosler, die Leiterin des Pfanny-Museums.
Man hat natürlich sehr viel Werbung gemacht. Und zwar in Zeitungen, in Zeitschriften. Aber auch zum Beispiel, wenn Zirkus Krone ihr Winterquartier genommen hat, dann war natürlich in den Programmheften eine maßgeschneiderte Anzeige von Pfanny drinnen, wo halt dann einer jongliert oder so irgendwas mit den Knödeln macht. Das war auf den Rundfunkgebührenrechnungen, damals gab es noch keine GEZ, da war natürlich auch Pfanny-Werbung drauf. Also wo sie gelaufen, gestanden, gesessen sind, selbst in der Trambahn, die Haltegriffe waren mit Fanny, Werbung und so. Und Fanny war präsent. Und Fanny hat sich überall gezeigt, ob das beim Faschingszug war oder bei anderen Großveranstaltungen. Fanny war da. Und weil der alte Herr, der Firmengründer, ein sehr kreativer Mensch war, hat er auch gesagt, okay, auf die Dächer am Ostbahnhof der Fabrik, da muss Pfannidrom stehen. Ja, damals war der Flughafen noch in München-Riem. Und das Pfanniwerk lag genau in der Einflugschneise. Und hat er gesagt, das Erste, was die sehen, wenn die auf München kommen, muss Pfanni sein. Das sind so die Sachen. Also das ist so vielleicht auch ein bisschen valentinesk ums Eck gedacht. Aber das war eben etwas, was unendlich erfolgreich war. Man ist natürlich dann auch in die neuen Medien. Fernsehen kam ja dann auch schon in den 50er Jahren. Da war einer der ersten, die im Fernsehen Werbung gemacht haben, die Firma Pfanny. Das finde ich eben toll, dass man da nicht gesagt hat, ja, traditionell machen wir eigentlich da und so. Nein, sondern man war immer vorne dran und hat sich dem Neuen ja entgegengeschmissen, würde ich fast sagen.
1, 2, 3, Kartoffelbrei. Natürlich aus Pfanny-Püree. Einfach die goldgelben Pfanny-Flocken in die vorbereitete heiße Flüssigkeit geben, umrühren, fertig. Ausreichend für 4 Portionen, nur 98 Pfennig. Guten Appetit mit Pfanny-Püree.
Womit Pfanny endgültig nicht nur den Markt, sondern auch die Herzen der deutschen Familien eroberte, war das Püree, für das Pfanny ein amerikanisches Flockenverfahren in Lizenz übernahm. Auch das ging nicht ohne schmerzhafte Rückschläge ab.
1959 war unser Pfanny-Püree fertig entwickelt. Wir mussten bald feststellen, dass sich unsere Püree-Flocken aufgrund des Fettgehalts der Kartoffel, auch wenn dieser sehr gering ist, nicht lange hielten. Die Amerikaner lösten dieses Problem, indem sie bestimmte Chemikalien hinzumischten, die in Deutschland aber nicht zugelassen waren. Das war für die Produkteinführung von Pfanny-Püree natürlich eine Katastrophe. Im gewissen Sinne vergleichbar mit der Einführung der ersten Kartoffelpuffer, denen wir 1949 das ebenfalls fetthaltige und deshalb nicht haltbare Sojamehl zugesetzt hatten. Das Problem war, dass wir die Ware nun schon im Handel hatten und alle Verbraucher, die ein 4 bis 5 Monate altes Produkt kauften, restlos enttäuschten. Das Püree schmeckte ranzig. Wir mussten die Ware wieder zurücknehmen. Otto Eckhardt, Pfanny, mein Leben, eine Unternehmensbiografie.
Rettung bot eine luftdichte Verpackung, die nicht nur für die Haltbarkeit sorgen, sondern auch das Vertrauen der Püree-Kunden zurückgewinnen sollte.
Dafür hatte man die tolle Idee, diesen Kartoffelbrei in eine Verpackung zu stecken, die man sonst nur für absolute Luxusgüter verwendet hat, nämlich Bohnenkaffee oder ähnliches. Also Kartoffel in einer Vakuumverpackung. Das war sensationell, in den 50er Jahren so eine teure, edle Verpackung für so ein Allerweltsprodukt wie die Kartoffel herzunehmen.
Ja, wenn der Pfanny hoch erwacht, wird sich frisch ans Werk gemacht, geht's raus in die Natur. Für Pfanny ernten heißt das Beste nur, ist gut genug für uns aus Feld und Flur. Und kommen Pfanny-Knödel dampfend auf den Tisch, ja, dann packt es mich.
Unsere Welt wurde knödelförmig glücklich. Gesichert durch das Schlaraffenland Instant Püree und kinderleicht bekochbar durch den Semmelknödel im Kochbeutel.
Ja, Pfanny-Knödel, wie aus dem Ei gepellt. Ist das nicht Pfanny?
Das erfolgreiche Familienunternehmen kündete weithin von Wohlstand und Fortschritt. Das Werk im Münchner Osten bot in seiner Glanzzeit 1.300 Menschen Arbeit und Brot. Es nahm den Bauern in der Umgebung jährlich 3 Millionen Zentner Kartoffeln ab und sicherte ihnen damit den Absatz.
Spätestens ab Ende August hat man, als es dann Bayern 3 als Verkehrssender gab, diesen wunderbaren Jingle gehört. Achtung, Autofahrer, Rosenheimer Straße, steigeinwärts. Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge verschmutzen die Fahrbahn. Und das ist halt wirklich so, wenn auch von den LKWs Kartoffeln runtergekullert sind oder die dicken Reifen von den Traktorgespannen, wenn dort Barzerde drin war und dann hat es vielleicht noch genieselt. Da ist natürlich dabei wunderbar ein Dreckfilm auf den Straßen entstanden. Also deswegen, ich glaube, die Kartoffelanlieferung ist in München noch gut im Gedächtnis.
Ich mag keine Suppe, nein. Eine Suppe mag ich nicht.
Aber Kasper, wenn ich dir jetzt eine Kartoffelsuppe mache, vom Pfanni, Würstel rein, du, Kümmel und Pfeffer obendrauf.
Eine Kartoffelsuppe vom Pfanni und noch was Feines von dir dazu? Oh.
Die Erfolgsstory schien weiterzugehen. Pfanni erweiterte die Produktpalette, kaufte Marken hinzu, probierte neue Vermarktungsideen aus, brachte Fertiggerichte heraus und versuchte sich angesichts veränderter Ernährungsgewohnheiten mit Tiefkühlprodukten. Nach der deutschen Wiedervereinigung errichtete Pfanni zu Beginn der 90er Jahre ein weiteres Werk in Mecklenburg-Vorpommern. Sichtbares Zeichen dafür, dass die Idee des Fertigknödels aus der Pfanni-Packung nicht nur den Norden, sondern auch die neuen Bundesländer erreicht hatte. Und doch war schon abzusehen, dass die Zeit mittelständischer Familienbetriebe zu Ende ging. Das Unternehmen, das die Kochkultur der Wirtschaftswunderrepublik so maßgeblich geprägt hatte, konnte gegen die aggressive Konkurrenzmacht multinationaler Nahrungsmittelkonzerne nicht mehr mithalten.
Es war die bitterste Entscheidung meines Lebens,
sagte Otto Eckhardt, als er 1993 den Verkauf von Pfanni an den Knorr-Maizena-Konzern bekannt gab. Die Pfanni-Produktion wurde verlagert, das Münchner Werk 1996 stillgelegt. Und im Jahr 2000 schluckte der niederländisch-britische Unilever-Konzern wiederum Knorr-Maizena.
Liebe Pfanni, liebes Mädel, mach mir Pfanni, Pfanni-Knödel, danach steht mir heute der Sinn. Deine Knödel, liebes Mädel, geh mir nicht mehr aus dem Schädel, weil ich dabei glücklich bin.
Neben der zunehmenden Konzentration auf dem Nahrungsmittelmarkt war noch etwas anderes geschehen. Man kann es vielleicht den Verlust der kulinarischen Mitte nennen. Während sich die einen mit Gourmetzeitschriften oder über Kochshows im Fernsehen Raffinesse und Vielfalt erwerben wollen, stellen sich andere ganz auf natürliche oder vegane Ernährung ein. Während die einen aus ihren Urlaubsländern die unterschiedlichsten Vorlieben mitbringen und möglichst international speisen wollen, richten sich die anderen, mal notgedrungen, mal aus Bequemlichkeit, nur noch nach dem Preis und greifen im Supermarkt nach No-Name-Produkten. Den einen ist das Angebot nie natürlich genug, den anderen kann es gar nicht synthetisch genug sein. Die einen wollen alle Zutaten selber bearbeiten, den anderen ist selbst das Knödelformen in der eigenen Küche zu viel.
Schon für morgens, wenn ich aus dem Schlaf erwache, denk ich,
Pfannis Knödel sind eine runde Sache.
Pfanni war ein Kompromiss. Mehr noch, Pfanni war der Konsens. Ein kulinarisches Produkt, mit dem man nicht wirklich etwas falsch machen konnte. Genau in der Mitte zwischen industriell und organisch. Zwischen deutsch und international, zwischen gestern und morgen, zwischen Familienidylle und Karrierestress, zwischen Beschleunigung und Ruhe finden. Natürlich gibt es immer noch Pfanni-Produkte und es gibt auch immer noch Pfanni-Werbung. Aber der Mythos von einst ist im Überangebot von Marken und Produkten längst untergegangen. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine Zeit, als die Welt noch knödelförmig war und der Weg zum kleinen Paradies durch einen Berg von Pfanni-Püree führte.
Darum Pfanni, liebes Mädel, lieber Schatz, mach mir Pfanni, Pfanni-Knödel, bis ich Platz. Mach mir Pfanni, Pfanni, Pfanni-Knödel, bis ich Platz. Mach mir Pfanni, Pfanni, Pfanni-Knödel, Knödel, bis ich Platz, Platz, Platz.
Pfanni und die Kartoffelrevolution. In der Reihe Land und Leute erzählten Markus Metz und Georg Seslen, wie ein bayerisches Familienunternehmen Kochgeschichte schrieb. Es sprachen Annette Wunsch, Burkhard Dabinus und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Jochen Fornell. Regie Markus Metz. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.